herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das am Samstagabend. Wir sind natürlich live aus Norddeutschland. Ich sag mal so, ich würde eine Wette eingehen, dass auch der Mutigste oder die Mutigste von Ihnen das nicht machen würde, was unser Gast so macht. Zum Beispiel in 10 Grad kaltem Wasser die Meerenge bei Schottland zu durchschwimmen. Nur in Badehose. Oder Meerenge bei Japan, da wo Haie lauern. Gibraltar zwischen den Schiffen hindurch. Von St. Peter Ording nach Helgoland ist er geschwommen. Jetzt steht das Wattenmeer an. Er ist ein echter, wie ich es eben gesagt habe, Teufelskerl. Und er ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. André Wirsich. Lieber André, freue mich sehr.
Ja, danke dir.
Ja, das ist doch einfach so. Wenn ich mir vorstelle, du schwimmst da stundenlang allein im Meer, das ist doch Wahnsinn.
Aber ich liebe es einfach. Ich mache das ja schon so lange und am Anfang ist mir schön, dass ich heute wieder hier sein darf bei dir. Oder hier bei euch beim NDR. Aber am Anfang hat sich da auch niemand für interessiert. Ja? Da warst du immer nur der Irre. Und dann kriegst du natürlich diese Fragen, ja warum? Und dann fragst du dich ja selber auch irgendwie, warum? Habe ich bis heute auch nicht so bis zum Ende beantwortet. Aber wenn es sich doch gut anfühlt irgendwie und auch richtig anfühlt und man jetzt auch sogar in dieser neuen Rolle so als Ozeanbotschafter die Leute so ein bisschen mitnehmen kann, das ist einfach total schön.
Also UNO-Botschafter, das darf man schon mal sagen, ehrenamtlich. Ne? Das ist, gehört auch mit zum Lebenslauf dazu, also zu der Aufgabe auch mit dazu. Ganz viele Fragen kommen, ganz viele Fragen zu uns. Wir werden auch das Warum werden wir gleich noch besprechen. Aber zum Beispiel hast du, als du nach Helgoland geschwommen bist du aus dem Wasser ausgestiegen, an den Strand gegangen und hattest 11 Kilo mehr auf den Rippen. Wieso?
Ja, tatsächlich war das sogar 3 Tage später noch. Ich bin jetzt nicht da angekommen, habe mich als erstes mal gewogen. Ja, aber als ich dann wieder zu Hause war und ich lebe ja in Paderborn, da habe ich mich dann auf die Waage gestellt und ja, ich hatte da wirklich 11 Kilogramm mehr. Ich bin ja sowieso jetzt nicht so der super aussehende Typ, aber wenn du da rauskommst nach 18,5 Stunden aus der Nordsee in dem Fall, siehst du wirklich fürchterlich aus, weil man natürlich völlig aufgedunsen ist, aufgequollen ist von eben dem Salzwasser und dann hast du wirklich so viel Salzwasser drin. Also man verschmilzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Element, in dem Fall mit der Nordsee. Und ich habe damals euren Kollegen vom NDR, die da auch am Strand standen, auch gesagt, Mensch, wenn du jetzt mal eine Frage an die Nordsee direkt hast, dann ich bin es.
Jetzt kann die Nordsee gerade sprechen.
Ich kann direkt antworten.
Das ist so dieser Badewanneneffekt. Das kennt jeder. Der kriegt so aufgeschrumpelte Haut, wenn man lange in der Badewanne sitzt. Dann geht das Wasser einfach in die Haut rein. Ne?
Also 18 Stunden Badewanne, genau.
Das ist das schon. Und dann gibt es oft die Frage, du schwimmst ja meistens eigentlich nur in Badehose und mit Schwimmbrille. Also nicht Neoprenanzug, wie auch immer. Und dann denkt man ja landläufig, man würde sich einfetten mit Vaseline irgendwie am ganzen Körper. Das ist aber Quatsch. Das machst du eigentlich nur, damit du dich nicht wundscheuerst
überhaupt. Ja, genau. Also es gibt ja, der eine oder andere kennt vielleicht diese Bilder von den Kanalschwimmern, die dann halt Gertrud Ederle oder sowas, wenn man diese alten Archivaufnahmen anguckt, oder Nyatt, diesen Film, der bei Netflix gerade läuft, wo die komplett weiß sind von diesem Lanolin, das ist so ein Wollwachs. Das ist aber auch nur eine Kopfsache. Also die wird, wenn das Wasser kalt ist, wird dir nicht warm, egal mit was du dich einschmierst. Und das hilft auch nicht gegen die Quallen oder so weiter. Also es ist tatsächlich so, man macht ja 30, 40, 50.000 Armzüge und würde sich entsprechend komplett bis aufs Fleisch wundscheuern. Deswegen ganz übliche Vaseline aus dem Drogeriemarkt, das reicht vollkommen aus.
Extremschwimmer und UN-Botschafter André Wirsich heute Abend auf dem roten Sofa. Ein paar erste Eindrücke über das, was du so machst, was uns alle fasziniert, von Laura Neumeister.
Der Ozean braucht eine Stimme und das bin ich.
Er ist Schwimmer aus Leidenschaft, Meeresbotschafter aus Notwendigkeit. Er ist the man of the ocean. Als 16. Mensch weltweit bezwingt er die 7 Meeresengen der Ocean 7. Schwimmt vom Festland bis nach Helgoland, das hat vor ihm noch niemand geschafft. Extreme Herausforderungen liegen ihm. Rekorde hat er dabei nie gejagt. Er nutzt die Aufmerksamkeit und seine Erlebnisse, um sich für den Schutz der Ozeane einzusetzen.
Die Aufgabe dahinter ist, den Leuten da draußen aufzuzeigen, dass das Meer nicht nur da ist, um eine schöne Kulisse zu haben für den Urlaub.
Jetzt ist er zurück im Wattenmeer. Sein großes Ziel: von Husum nach Sylt schwimmen. Extremschwimmer André Wirsich.
Lieber André, wir sprechen natürlich gleich über deine Schwimmerei. Also dein wie heißt das eigentlich? Dein Trip? Dein Schwimmtrip? So kann man es ja sagen.
Expedition, ja. Deine Expedition, Abenteuer, ja.
Schwimmexpedition nach Helgoland. Wir sprechen mit tollen Bildern auch über Oceans 7. Aber lass uns doch jetzt mal über das aktuelle Projekt, was du angehst. Pfingstmontag geht es los. Also davor schon ist ein bisschen Event und so weiter, aber Pfingstmontag wird geschwommen. Odyssee Wattenmeer. So, da gibt es jemanden, Otto Kemmerich, der ist 1924, ist ein Nordfriese. Der ist von Husum nach Westerland geschwommen. So, was verbindet dich mit diesem Mann?
Ja, Otto Kemmerich damals ja, hat für die Badegäste, also ich glaube, dass Otto jetzt noch nicht im Sinn hatte, damals irgendwie aufmerksam zu machen auf den Zustand der Meere, der damals vor 100 Jahren zweifellos ja auch noch ein anderer, nämlich ein deutlich besserer war. Aber es gab damals schon, das ist auch toll, Urlauber dort, die da Urlaub gemacht haben an der Küste. Und Otto hat, um diese Urlauber auch so ein bisschen zu unterhalten, ist der da rumgeschwommen. Und auch unter anderem diese Strecken zwischen den Inseln. Und auch total lustig, der war halt wirklich auch Testimonial, zum Beispiel für Continental. Und hat damals gab es noch keine Neoprenanzüge in der Form, wie wir sie heute kennen. Und Otto hat auch dort als Testfigur praktisch so Gummianzüge ausprobiert. Ja. Der hatte so Handschuhe mit so Schwimmhäuten dazwischen.
Guck mal, das sieht man tatsächlich. Sieht man Continental als Schriftzug auf der Brust.
Ja, ne? Genau. Ja. Richtig. Der hatte auch, es gab keine wasserdichten Uhren. Der hatte kein Begleitboot übrigens, so wie ich. Mhm. Keine eigene Mannschaft, kein Team. Der ist da wirklich Muttersee alleine da rumgeschwommen, hat eine Boje hinter sich hergezogen, weil er oftmals verwechselt wurde mit Robben. Und damals war Robbenjagd noch ein Thema. Und die haben teilweise noch auf ihn geschossen. Ja. Und er hat mit einer Robbe verwechselt.
Er hatte in einem Einmachglas hatte der eine genau. Seekarte dabei.
Und eine Uhr, genau. Und einen Kompass, damit er ja auch navigieren konnte.
Ja, ich meine, die Welt sieht auch ein bisschen anders aus, wenn der Kopf im Wasser steckt quasi. Und wenn da hast du ja gar keine Orientierung mehr nach Land und so weiter, siehst du ja
absolut
gar.
Richtig. Und die Nordsee, das habe ich ja auch, ich meine, ich war ja schon auf der ganzen Welt unterwegs, in allen Weltmeeren sozusagen, aber die Nordsee ist einfach eines der gefährlichsten Seegebiete hier auf unserem Planeten. Und das wird wirklich, also wer das unterschätzt, macht einen riesen Fehler. Also die Nordsee mit diesen Strömungen, Ebbe und Flut, den Gezeiten, dem Wind, dem Wetter, was so schnell umschlagen kann, das ist gerade, wenn man da draußen ist, einfach ein Riesenthema.
Da was für eine Ausrüstung wirst du dabei haben?
Ja, ich habe natürlich mein Team dabei, also mein Skipper, so ein richtig Helgoländer Jung, Dennis Allers, ja, super Typ. Ich habe Wolfgang Schmidt dabei, der war früher Lotse auf der Elbe, der kennt die Nordsee in- und auswendig, die ganzen Tonnen. Ich habe Unterstützung vom BSH, hier vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg. Einfach auch toll, dass sie mich da unterstützen mit Seewetterberichten, Strömungsberechnungen und dergleichen. Und da natürlich, klar, mein Schwager Jürgen.
Jürgen ist natürlich dabei, ne? als Teamleiter, kann absolut. Man im Grunde sagen. Ja. Über Jürgen müssen wir gleich nochmal sprechen. Aber sonst Badehose oder in dem Fall hast du auch einen Neoprenanzug diesmal an?
Ja, genau. Ich habe mir extra auch diese Woche in den Pfingstferien rausgesucht, wo es wirklich auch noch ein bisschen frisch ist. Und ich werde diesmal auch, es geht nicht darum, Ocean 7, reden wir gleich noch drüber, da hat man ja diese knallharten Regeln, ja, die besagen, kein Neoprenanzug, das Boot nie berühren und so weiter. Hier in Anlehnung an das, was Otto gemacht hat, geht es nicht darum, irgendwie André Wirsig da als Superschwimmer irgendwie abzufeiern oder geschweige denn irgendwelche Rekorde aufzustellen oder dergleichen. Es geht darum, halt diese Strecken zu bewältigen, dazu auch mal einen Neoprenanzug anzuziehen, vielleicht auch mal Flossen, wenn es die Strömung einfach erlaubt, weil wir an jedem Abend auf den einzelnen Stationen auch, ich habe da Carsten Hormes dabei und Toni Kaltenberg, zwei Musiker, die wirklich fantastisch Akustikgitarre spielen und Bassgitarre. Und wir machen dann abends an diesen Stationen praktisch, wie Otto es damals auch gemacht hat, geben wir Konzerte. Ich erzähle dann von dem Erlebten da draußen und das wird dann begleitet, die Aufnahmen werden dann begleitet durch Live-Musik. Tolles Format.
Einen kurzen Einblick, wie das aussehen kann oder wahrscheinlich aussehen wird. Dieser Abend ist am 19. im genau. Husum. Da haben wir jetzt mal hier von einer anderen Veranstaltung, die so im Grunde so ähnlich angelegt ist.
Quallen oder Haie dergleichen, ja, da beschwere ich mich immer nie, weil die sind ja da zu Hause und ich komme ja zu denen nach Hause, deswegen benehme ich mich auch immer und schimpfe immer nie.
Ja, das ist, hast du über Oceans Seven erzählt natürlich auf dieser Veranstaltung, aber es wird jetzt so ähnlich aussehen. Ihr werdet halt eben bloß die Nordsee zum Thema haben, logischerweise.
Ganz genau.
Das Wattenmeer. Ne?
Ganz genau. Es geht einfach darum, wie auch kurz in einem Clip erwähnt, dass man den Leuten, die natürlich, ich finde es einfach toll, wenn Leute das Meer erleben. Auch vielleicht mal ein paar Kilometer im optimalen Fall irgendwie mit der Bahn, ansonsten im Auto irgendwie auf sich nehmen, da Zeit verbringen. Aber dann bitte, und das ist halt der Appell, ja, durch diesen Perspektivwechsel, den ich vermittle, nicht vergessen, dass das Meer einfach nicht nur da ist, damit wir einen schönen Urlaub haben, und dass das Meer auch ein Organismus ist, von dem wir als Menschen ja abhängig sind.
Erzähl uns nochmal die Station. Pfingstmontag geht es mit dem Schwimmen los.
Genau.
Nicht direkt nach Westerland, sondern es gibt ein paar Zwischenstationen.
genau, Zwischenstationen. Es geht erstmal nach Pellworm. Mhm. Ja, am Abend dann eintreffen in Pellworm, dann direkt aus dem Wasser. So ist es zumindest geplant, weil man muss sich natürlich an die Tiden halten. Direkt in so eine Hafenkneipe. Und da haben wir dieses Konzert dann. Am nächsten Tag geht es dann von Pellworm über Hoge nach Föhr. Mhm. Dann haben wir auch ein Konzert auf Föhr, dann am nächsten Tag von Föhr nach Amrum und dann kommt die letzte Etappe, die auch echt eine Riesenherausforderung darstellt und auf der ja Otto Kemmerich damals auch leider tödlich verunglückt ist. Also dieses Vortrapptief zwischen Amrum und Sylt ist einfach ein Wahnsinnsding.
Was heißt Vortrapptief?
Vortrapptief heißt dieser Priel, diese Meerenge, wenn man das so will, zwischen Amrum und Sylt.
Da kommt natürlich unglaublich viel Wasser hin zu Tidenzeiten und dann muss das durch den Kanal und hat eine enorme Geschwindigkeit.
Ja, genau. Es ist halt wie so ein Trichter. Es ist halt also verhältnismäßig tief dort auch. Und das ist so der Hauptpriel. Ich bin jetzt kein Experte, aber wie gesagt, ich habe Experten in meinem Team, das habe ich mir berichten lassen. Man hat bis zu 12 Kilometer pro Stunde Strömung dort, Strudel. Und außerdem ändert sich diese ganze Topografie auch dauernd, weil die Gezeiten halt die ganzen Sedimente rein und wieder rausspülen, kann man auch nicht sagen so, man kann mit niemandem sprechen, der jetzt sagt, ich kenne das Vortrapptief jetzt wie meine Westentasche, weil sich das in laufender Veränderung auch befindet.
Es ist spannend, spannend. Und was passiert, wenn die Frisia irgendwie kommt? Also diese Fahrgastschiffe, die zwischen den Inseln hin und her fahren?
Ja, also nochmal, ich habe natürlich eine offizielle Genehmigung, möchte auch niemanden mit der Aktion jetzt irgendwie ermutigen, das jetzt irgendwie nachzumachen und will jetzt
auch ein wichtiger Punkt, klar.
Zum Schwimmparadies da erheben. Ja, also natürlich ist jeder willkommen, der auch mal in die Nordsee springt, aber bitte, Sicherheit ist ganz vorne. Deswegen habe ich auch dieses Team, das Begleitboot. Und ja, ich bin natürlich, ich ordne mich da auch unter, also Schiffe haben natürlich ganz klar Vorfahrt. Es ist aber schön, wenn der, ja, wir werden das irgendwie vernünftig regeln und auch auf uns gegenseitig aufpassen.
Und das ist eben gerade noch gesagt, damit wir es rund machen, Otto Kemmerich ist tatsächlich im Wasser gestorben. Ja. Man weiß gar nicht so ganz genau, wo er ums Leben gekommen ist.
Auf jeden Fall in dieser Passage zwischen Amrum und Sylt ist Otto ertrunken und wurde dann halt zwei Tage später auf Föhr am Strand leider tot aufgefunden.
Das wird dir nicht passieren.
Ja, bitte nicht.
Nein, da brauchen wir gar nicht drum. Das wird dir nicht passieren. Wir werden gleich über die nächsten oder die anderen Projekte sprechen. Technik ist beim Schwimmen natürlich besonders wichtig. Macht vieles einfacher, logischerweise. Deswegen lernen Kinder nach dem einfachen Planschen auch Schwimmtechnik. Britta Kunft hat sich das mal angesehen.
Hereinspaziert. Ins Hallenbad Salü in Lüneburg. Kurz duschen und dann schnell rein ins Becken. Denn den Show-Act von Schwimmlehrer Jan will hier kein Kind verpassen. Diese Kinder können bereits schwimmen und haben das Seepferdchen gemacht. Jetzt heißt es, Schwimmtechnik verbessern und die Ausdauer steigern.
Und das Ganze halt ohne Druck. Wir nehmen in diesem Kurs den Druck raus und wollen den Kindern eher mit Spaß vermitteln, weiter das Schwimmen fortzuschreiten, weiterzubringen und denen einfach daran eine Freude zu bereiten.
Kinder, die ganz frisch das Seepferdchenabzeichen gemacht haben, sollten also dranbleiben.
Ich schaue immer, dass die lang im Wasser liegen und dass die Beine nicht abhacken. Und dass sie dann auf der Stelle schwimmen. Dass sie gleich immer den Popo nach oben drücken, dass die Beine nach hinten lang sind. Also das braucht die Ganze.
Zum Warm-up sozusagen.
Ja, genau. Also wir schauen erstmal, was können die Kinder. Machen uns so einen Zwischenstand. Den Popo nach oben, hochdrücken, lang machen, lang, lang. Hoch mit dem Popo. Hoch, 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 hoch. Und Froschbeine. Genau, damit wir überhaupt wissen, wo stehen die Kinder, was können wir mit denen machen. Und klick und zack. Bitteschön. Und einmal mit anstellen.
Der Kurs Schwimmtreff 1 im Schulungsbecken der Salztherme Lüneburg ist für Kinder zwischen Seepferdchen und Bronzeniveau. Wer hier gute Fortschritte macht, kann sich sogar am Ende das Bronzeabzeichen erschwimmen.
Anziehen, öffnen, strecken, zusammen. Von da aus wollen wir halt schauen, wo ist die Schwimmstilart, wo können wir noch weiter dran arbeiten, weiter feilen und wollen dann halt natürlich schauen, dass wir die Kinder in dem Arten weiter verbessern, voranbekommen. Vielleicht auch einmal das Seepferdchen abnehmen, wenn es noch nicht geschafft wurde. Wenn das Seepferdchen geschafft wurde und die Kinder sehr fit sind, vielleicht Richtung Bronze hinarbeiten. Und wenn die Kinder super fit sind, auch vielleicht sogar das Bronze abnehmen.
In diesem Jahr werden weit über 1000 Kinder hier einen Schwimmkurs absolvieren. Kosten 100 bis 144 Euro.
Okay.
Die Kurse sind knapp und ruckzuck ausgebucht. Der Stundenplan für die Schulungsbecken ist dicht getaktet. Jede freie Hallenzeit wird genutzt und die Schwimmlehrerin hat viel zu tun.
Na, du kannst doch den Seestern, gib mir fünf.
Der Ansturm auf die Schwimmkurse in Lüneburg hat natürlich was mit der Corona-Zeit zu tun.
Nur die Nachfrage ist massig gestiegen. Also wir haben echt super viele Kinder dadurch. Also ich denke, das ist einfach jetzt sozusagen die Gruppe an Kindern, die wir aufholen müssen, die in Corona-Zeiten eben stehen geblieben ist, ne? Wo die Schwimmbäder geschlossen haben. Wir hatten Kinder, die konnten regulär schwimmen, haben Abzeichen gehabt, haben das Schwimmen dadurch wieder verlernt, weil sie nicht am Ball bleiben konnten, was halt wichtig im Schwimmen ist bei Anfängern. Also ich würde nicht sagen, dass es sich eine ganze Generation entwickelt, aber es gibt bestimmt Kinder, die dann halt eben nicht schwimmen können oder nicht so gut schwimmen können. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gibt ja auch trotzdem immer noch Eltern, die weiterhin privat am See, am Pool geübt, geschwommen sind, wie auch immer. Und die Kinder haben ja auch regulär Schulschwimmen.
Und dieser Kurs ist ganz klar eine Kaderschmiede für Wasserratten.
Ist doch toll, wie da Schwimmen gelernt wird. Und vor allen Dingen ist es auch so wichtig. Auf der anderen Seite ganz, ganz erschreckend. Ich kann mich da an einen Aufruf vom DLRG erinnern, wie wenig Schwimmunterricht es nur noch gibt, weil auch kommunale Bäder schließen müssen. Ja. Also die Schulen gar nicht mehr die Möglichkeit haben. Ist auch ein Thema für dich?
Ja, ich darf sogar Schirmherr gerade sein, weil wir bei uns in der Region Paderborn in Hövelhof ein neues Bad bauen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Einzige, was gerade in Deutschland neu gebaut wird. Und es gibt eine private Initiative, weil die nicht gesagt haben, wir wollen jetzt warten, sondern, aber es ist einfach ein Riesenthema. Wir brauchen natürlich Wasserflächen, damit Kinder sicheres Schwimmen lernen, weil das ist überlebenswichtig.
Ja, ganz oft. Man fällt irgendwo ins Wasser und kann nicht schwimmen, zack.
Da musst du doppelt so gut schwimmen können. Es geht ja gar nicht darum, dass man dann von A nach B, geschweige denn, was ich da mache, aber es geht ja einfach darum, dass man sich sicher über Wasser hält, nicht in Panik gerät. Weil wann fällst du ins Wasser? Nicht bei 28 Grad, ja, sondern irgendwo, wenn es am besten auch noch kalt ist, rutscht du aus, hast du noch Klamotten an.
Oh ja.
So. Und das ist einfach elementar wichtig. Und das sind die Eltern, die in der Verantwortung sind. Das sind die Eltern, die Erziehungsberechtigten. Und oftmals, das werde ich auch immer echt allergisch, wütend dann, ja, fast, wenn ich dann immer höre, dass wird das abgewälzt. Ja, auf irgendwie, da war kein Schwimmkurs frei oder was auch immer. Nein, dann du musst den Job selber machen. Dann gehst du halt zweimal in der Woche dahin. Du musst auch nicht der perfekte Schwimmer sein. Ein Freund von mir mit seiner Tochter, der kann selber gar nicht schwimmen, dem habe ich auch gesagt, so dreimal in der Woche. Und das hat er ein paar Wochen gemacht. Und die Kleine, die schwimmt jetzt wie eine Eins.
Und jetzt die Frage an dich mit der Technik. Wie schwimmt man eigentlich, wenn man 5 Stunden in der Strömung gefangen ist, auf dem Weg nach Helgoland,
ja,
von St. Peter-Ording nach Helgoland? Wie schwimmt man da 5 Stunden lang auf der Stelle?
5,5. Du hast doch eine halbe Stunde vergessen.
Oh.
Ja. Ja, das sind manchmal so Situationen, das ist einfach so absurd, dass es ja schon fast wieder lustig ist. Ja? Und das zum Beispiel, wenn ich Vorträge vor Firmen halte, die meistens dann ja auch nichts wirklich mit Schwimmen zu tun haben, denen sage ich das dann auch. Wir alle kennen ja so Situationen, wo man alles macht und sich engagiert und es geht irgendwie nicht voran. Man kommt nicht voran, ja. Und dann gibt es wieder so Phasen, da läuft irgendwie alles wieder von selbst.
Ja.
So. Dann fragst du, das ist schon fast unheimlich. Ja. Da fragst du dich schon, oh, was so. Aber in so einer Strömung ist man trotzdem gut beraten, weil ich höre dann auch von Leuten, ach Mensch, da kannst du dich ja entspannen und Kräfte sammeln und dich dann, nein, wenn du dich natürlich da am Steingrund vor Helgoland da 16 Kilometer entspannst, dann bist du nach 5,5 Stunden wieder in St. Peter-Ording. Mhm. Man muss natürlich dann volles Rohr draufbleiben, weil der Effekt, den man dann hat, der Fortschritt in dem Fall, ist dann halt, dass man das volle Tempo, in meinem Fall sind das 4 Kilometer pro Stunde, das ist so das, was ich stundenlang durchschwimmen kann, dass man dann halt auf der Stelle bleibt. Aber das ist dann trotzdem ein Fortschritt.
Dann kannst du halt warten, bis die Strömung halt sich ändert.
Genau, weil die Tide dreht und dann fängst du natürlich von einem anderen Punkt aus an, als wenn du da die Füße hochlegst und dann halt irgendwann wieder 25 Kilometer weiter hinten.
Wir gucken uns mal die Bilder an. Du bist da sehr, sehr früh, nämlich Mitternacht, bist du gestartet in St. Peter-Ording auf deinem Weg Richtung Helgoland. Das ist schon. Also du wolltest ja noch im Hellen ankommen, so kann man sagen.
Ja, normalerweise schwimmt man ja gerade Ocean 7, da startet man ja in der Nacht wegen der Haie, das ist natürlich mit in der Nordsee jetzt überhaupt kein Problem, aber hier kamen halt die Strömungsverhältnisse uns entsprechend zugute. Ich bin am Höhepunkt der Flut bei Einsatz Ebbe gestartet, und weil ich wollte ja das, was normal zu vermeiden gilt als Badegast, ich wollte ja aktiv von der Strömung mit raus auf die offene Nordsee gezogen werden. Deswegen damals die Entscheidung, gegen Mitternacht zu starten.
Also tolle Bilder, die man jetzt auch gleich sieht, wie du denn da, also du schwimmst mit Beiboot, das heißt also, die Orientierung ist gegeben, ne? Aber es passiert, also es hilft dir keiner, das muss man einfach mal sagen. Ne?
Nein, du bist dann mit den Situationen alleine, ja, man gibt vom Boot aus, wird natürlich die Navigation gemacht und dergleichen, das könnte man als Schwimmer auch in der Form jetzt gerade nach Helgoland gar nicht leisten. Aber das, vom Boot aus wird man auch in meinem Fall alle halbe Stunde kurz versorgt mit hochkalorischen Getränken. Die spült man dann schnell runter und dann geht es sofort weiter. Und Jürgen hat damals zu mir gesagt, eben in dieser Situation.
Jürgen ist übrigens, das muss ich mal sagen, Jürgen ist dein Schwager.
Ja, genau.
Ne? Also der aber bei allen Expeditionen immer dabei ist. Ne?
Genau. Jürgen, das ist auch so schön, weißt du, da draußen, da werden auch nicht viele Worte gemacht. Man kennt das so hier in Norddeutschland, ja, gerade im Friesland. Und Jürgen hat nur zu mir gesagt, damals drei Worte, er hat zu mir gesagt, dauert heute länger.
So,
ja. Da war auch alles gesagt. Also das ist,
ja, mach mal.
Mehr musst du auch
mach
nicht
mal jetzt. Wir bleiben jetzt hier, lassen den Motor ganz leicht laufen. Und
fünfeinhalb Stunden. Weil schwimmst du da voller Kanone und kommst keinen Meter voran. Aber gut, das ist es. Und was ich vorhin sagte.
Das ist ja ein Thema, eine Kopfsache.
Ja,
eine Kopfsache.
Reine Kopfsache.
Also nicht nur diese 5 Stunden, auch die Strecke. Wenn du ins Wasser gehst, es ist dunkel und du weißt, da hinten, das sind über 50 Kilometer gewesen. Ich meine insgesamt 18 Stunden.
Ja, du siehst ja das Ziel auch nicht.
Du siehst es nicht, das Ziel.
Ja, weder bei Tag noch bei Nacht. Irgendwann siehst du dann in der Nacht an das Leuchtfeuer von Helgoland. Ja. Das hat schon wirklich was Mystisches auch. Also deswegen, ich genieße das ja auch wirklich immer voll. Und das war ja auch mein Ziel. Auch natürlich für mich ganz persönlich einfach eine tolle Erfahrung, die Nordsee mal so wirklich erleben zu dürfen. Da, wo die Nordsee auch wirklich stattfindet, so weit draußen. Ich hatte zum Beispiel dieses Meeresleuchten, was ich vorher nur vom Pazifik kannte. Also diese Biolumineszenz, wo bei Bewegung, wenn du die Hände so einführst, durch diese Bewegung, diese Mikroalgen anfangen zu leuchten. Ja. Das ist einfach fantastisch. Ja. Blau ist das übrigens. Und hast du so kleine, diese Luftblasen, die an einem vorbeiziehen, die sind dann so bläulich.
Das Wasser ist ja auch nicht irgendwie grau-grün oder so. Das Wasser ist ja auch klar.
Draußen ist die Nordsee relativ klar. Also man kann jetzt nie irgendwie wirklich den Grund sehen. Zumindest, aber ich hatte so Makrelenschwärme, die da durchgezogen sind. Oder ich hatte ja auch die ein oder andere Kegelrobbe, die mal vorbeikam.
Da muss man schon ein bisschen aufpassen, so eine Kegelrobbe.
Ja,
die sind nicht nur freundlich, die Kollegen.
Ja, genau. Man muss natürlich, ich bin ja noch teilweise mit ganz anderen Gestalten da unterwegs in den Meeren, Kegelrobben gehören schon so zu den freundlicheren, ja. Aber wenn man sich mit Respekt begegnet und so weiter, ich durfte ja auch auf Helgoland mit denen mal trainieren, mit den Kegelrobben, und ich bin sehr gut mit denen ausgekommen.
Ich möchte noch mal ein paar Bilder zeigen, wie du als Botschafter des Ozeans, der Ozeane, der Meere dieser Welt, weil sie keine Stimme haben, unterwegs bist. Du hast zum Beispiel auch in Dubai hast du Vorträge gehalten als UN-Botschafter. Du bist vielfach gefragter Experte. Was sagst du den Menschen immer?
Ja, da muss ich mich gar nicht verstellen. Also ich bin jemand, wir haben ja genug Leute da draußen, das hat ja auch seine Berechtigung, die da wirklich aufschreien und natürlich diese ganzen negativen Dinge beleuchten. Ich appelliere immer an das Gute, ja, weil ich erlebe als Mensch, als Gast im Meer, im offenen Meer, immer noch viel Gutes. Auf der anderen Seite begegnen mir natürlich diese ganzen Dinge ganz live und direkt. Ja, das erfahre ich natürlich am eigenen Körper.
Stichwort Plane.
Genau.
Das war im Ärmelkanal.
Vermüllung, ja, also dass man da mitten in der Nacht, jeder kann sich da vielleicht reinversetzen, wenn man in der Nacht in völliger Dunkelheit da rumschwimmt und dann irgendwo gegen eine Europalette knallt oder irgendwie in der Plastikplane reinschwimmt, das sind da so Dinge, die mir passiert sind, da kriegst du natürlich einen Schock und das verändert dich auch, ja. Überfischung. Ja, ich bin ja schon von Quallen so zerstochen worden, dass ich irgendwie ärztliche Hilfe gebraucht habe und so weiter. Alles Folgen, die wirklich menschgemacht sind.
Weil zu viele Quallen bedeutet zu wenig Fische, die die Quallen fressen.
Ganz genau, ja. Das ist ein Überhang dann, diese natürlichen Fressfeinde eben von teilweise wirklich hochgiftigen Quallen. Diese natürlichen Feinde haben wir Menschen durch die Überfischung der Meere drastisch reduziert und dann vermehren sich die Quallen. Diese Quallen werden immer mehr. Ja. Und da kriegst du richtig die Hucke voll, ja. Das ist also wirklich nicht lustig. So, und ich gehe halt da raus und teile diese Perspektive eben mit den Menschen und berichte darüber. So halt auch auf diese Einladung hin in Dubai. Und das ist natürlich dann schön, wenn man die Politiker in dem Fall... Ich bin natürlich kein Wissenschaftler, ja, oder geschweige denn, dass ich irgendjemand sagen möchte, was er zu tun hat. Ich eröffne nur diese Perspektive und animiere und inspiriere die Menschen, ihr Verhalten vielleicht an der einen oder anderen Stelle umzustellen. Und da weiß ja jeder ist ja Experte seines Alltags. Jeder findet Möglichkeiten, egal übrigens, ob man am Meer wohnt oder auch nicht. Und das ist einfach schön. Und es freut mich natürlich, dass auch international da diese Wahrnehmung ist, dass ich doch derjenige bin, der so direkt verbunden ist mit dem Meer. Und dass ich dann eingeladen werde, vor diesen Menschen zu sprechen. Und in Dubai just ist jemand auch zu mir gekommen, wie ein namhafter Politiker, der wirklich fast Tränen in den Augen hatte und total ergriffen war.
Schön.
Das ist einfach eine schöne... Ich weiß immer nicht, ob das da der Impuls ist, aber wir brauchen viele Impulse. Wir brauchen viele Impulse, damit wir nicht mehr so weitermachen wie bisher.
Auch deswegen sitzt du hier, um darauf aufmerksam machen zu können. Ist ja schön. Freut mich sehr, dass wir diese Chance nutzen können. Weißt du noch, ich zeige mal ein Foto. Das möchten wir Ihnen mal zeigen. Zeig mal ein Foto, das war vor 4 Jahren.
Ja, genau.
Da warst du schon mal bei uns.
Ja.
Wir beide haben uns live in eine Badewanne mit eiskaltem Wasser gesetzt. Es war wirklich eiskaltes Wasser.
Ja.
Wir haben mal rausgefunden, wer es länger aushält. Das waren so 10 Grad ungefähr. Du hast natürlich locker gewonnen. Ich musste dann irgendwann nach einer Minute oder was mal rausspringen. Ne?
Aber du hast dich drauf eingelassen. Genau. Ich habe mir damals riesen Sorgen gemacht. Du bist ja auf diesen nassen Badewannenrand gestiegen. Also bitte zu Hause.
Ja, es war so kalt. Ich musste da. Wir wollten nachempfinden, was der André so macht. Und darüber sprechen wir gleich. Vorher allerdings noch ein Film von Sarah Markus übers Kälte und Eisbaden.
Die Liste seiner Erfolge ist lang. Marathon, Leistungsschwimmen, Ironman. Heute ist der Wettbewerb für Jörg Wunram uninteressant geworden. Denn er hat eine ganz neue Leidenschaft entdeckt.
Ich bin in diesen Augenblicken, in diesen Minuten so etwas von in mir ruhend und bei mir. Und seitdem bin ich infiziert davon. Also das ist jetzt 2017, 2024. Das sind nach meiner Rechnung 7 Jahre. Und seitdem mache ich das ja regelmäßig, 3 bis 4 Mal die Woche bin ich im kalten Wasser.
Der 60-Jährige ist Eisbader und Schwimmer. In den kalten Bergseen Tirols oder in der Alster in Hamburg. Hauptsache, das Wasser ist kalt genug. Auch vor Gletschern mit minus 0,5 Grad schreckt er nicht zurück.
Das ist nicht unbedingt immer schön. Aber wenn ich weiß, dass ich im Wasser bin oder gehen werde und hinterher rauskomme, weiß ich, dass ich mich hinterher ganz anders fühle. Und das ist eine Belohnung. Das ist Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag.
Auch dieser Tag soll nicht ohne ein kaltes Bad vergehen. Ein Sport, der zusammenschweißt. Regelmäßig trifft Jörg Wunram sich mit anderen Kältefreunden an der Alster. Hamburg bei Nieselregen, Wassertemperatur 9 Grad. Das läuft nicht mehr unter Eis, sondern Kältebaden. Michi Harms hat das Vergnügen vor einem Jahr in Österreich im eisigen Bergbach entdeckt, mit unerwarteten Folgen.
Ich habe dann gemerkt, dieser Benefit von diesem Eisbaden und Kältebaden ist der Wahnsinn, weil seitdem, Touchwood, habe ich überhaupt keine depressiven Anwandlungen mehr. Und wenn die wiederkommen, man merkt das ja, wenn die so anrollen, dann gehe ich einfach in meine Kälte und dann ist gut. Also das klingt ganz simpel, aber es hat mir echt eine Tür geöffnet.
Auch Jörg Wunram sagt, er habe seine Depressionen durch das Eisbaden besser in den Griff bekommen.
Der Schlüssel fürs kalte Wasser ist die Atmung. Ruhig in den Bauch atmen, keine Schnappatmung.
Wichtig, vor dem ersten Kaltbadeversuch muss unbedingt ein Gesundheitscheck durchgeführt werden. Denn Herz und Kreislauf müssen stabil sein. Und für den Anfang gilt, langsam rantasten, nicht zu lange und immer in Begleitung.
Ich fühle mich jetzt wirklich sehr ruhig und klar. Hier war ich ein bisschen abgelenkt, wenn ich zu Hause in meiner Tonne sitze, wo dann auch Eiswürfel vielleicht mit drin sind. Da bin ich richtig tief abgeschaltet, ne?
Kältebaden ist längst zum Trend geworden. Das Blut zieht sich Richtung Körperkern zurück. Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet. Beim Aufwärmen weiten sich die Blutgefäße wieder. Giftstoffe werden abtransportiert.
Das Zittern fängt auch erst so mit etwas Zeitverzug an. 10 Minuten, Viertelstunde später fängt es dann an. Das ist aber nicht schlimm, das gehört dazu.
Ein Preis, den die Kältebader offensichtlich gern für das anschließende Wohlbefinden zahlen.
Ja, ist ganz, ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben eben uns darüber unterhalten. Es gibt auch einen Niederländer, Wim Hof, der das zu einem großen Business gemacht hat, richtig in diese Kälte reinzugehen. Du machst das ja auch, hast da auch schon tolle Erfahrungen gemacht. Man muss aufpassen, nicht einfach so machen, das nur mit ärztlicher Abstimmung, sonst kann es wirklich gefährlich werden. Aber du hast noch was anderes Schönes gesagt. Es sei so toll, Dinge wirklich zu erleben. Und nicht nur virtuell am Handy, am Fernseher oder wie auch immer sich anzugucken, sondern wirklich zu erleben.
Ja, und auch diese Resilienz, sagt man ja auch, dieses Bewusstsein. Ja? Und das ist, geht natürlich, da ist dann wirklich Körper und Geist sind dort, wenn man sich auf so etwas einlässt, in dem Fall auf kaltes Wasser, das ist dann wirklich vereint. Mhm. Und wenn man mal so einen typischen Tagesablauf von uns nimmt, ich schließe mich da gar nicht aus, dann sind oft Geist und Körper sind irgendwie auseinander. Ja? Man ist irgendwo und denkt irgendwo, ist mit dem Gedanken wieder irgendwo anders. Ja. Und da bist du einfach genau im Moment. Und das ist einfach eine tolle, doch gewinnt man Stärke, Ruhe und auch Kraft. Das ist einfach eine ganz tolle Methode. Ich kenne Jörg auch, ist super, was er hier macht, also auch Leute mit reinnimmt. Und das ist einfach wichtig.
Der Nordkanal, Schottland, oben, Meerenge. Das sind, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, rund 30 Kilometer, meine ich, ne?
Ja, so ist in der 34
Kilometer. 34 Kilometer. Du bist die durchgeschwommen. Das Wasser war 10 Grad, 8 Grad?
Ja, genau. Also das ist so zwischen 9 und 13 Grad, je nachdem. Es gibt natürlich auch Strömungen dort. Aber es ist wirklich in der Badehose, dann, wenn man wirklich so viele Stunden dort unterwegs ist, das ist nicht zu empfehlen.
Und das war eben genau die Vorbereitung, die wir nachgestellt haben damals im Studio, weil du zu Hause dich in einer Eistonne vorbereitet hast. Da regelmäßig in so einem Eiswasser gesessen hast. Genau. Wir wollen uns mal ganz kurz die Ocean 7, weil das ist die Eistonne, ne? Guck mal, so hatte ich die Vorbereitung. Ja. Wir wollen uns mal eben angucken, diese Ocean 7. Was das eigentlich genau ist. Im Grunde ist das, wir haben da auch eine Karte vorliegen für Sie zu Hause, damit Sie mal wissen, wo sich das alles befindet. Vielleicht sagst du da mal einen kleinen Ton zu.
Genau, das sind so in Anlehnung an die 7 Summits aus dem Extrembergsteigen, die 7 am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen auf der Welt, verteilt auf 5 Kontinenten. Und das hat sich ein Amerikaner ausgedacht, Stephen Monatones, der das aber selber nie gemacht hat. Das war auch ein sehr guter Schwimmer. Und als er sich das ausgedacht hat, ist auch davon ausgegangen, dass das in den nächsten Jahrzehnten auch niemand schafft. Ja? So, aber das war gefehlt. Also Stephen Redmond, ein Ire, war der Erste, der das geschafft hat. Ich war der 16. und wir haben hier in Deutschland...
Und du warst der erste Deutsche.
Ja, ich war der erste Deutsche. Ja, aber wir haben jetzt auch in Deutschland eine Frau, Nathalie Pohl, aus Frankfurt. Ganz tolle Lady, mit der ich in Kontakt stehe. Und die hat jetzt der fehlt nur noch dieser North Channel. Die hatte schon 6 geschafft und sie versucht jetzt im Sommer diese letzte Station zu meistern. Da drücken wir alle die Daumen.
Ich sag mal so, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, der Ärmelkanal ist im Grunde eigentlich eine leichte Disziplin unter den 7, oder?
Ja, da muss man jetzt wirklich aufpassen.
Da muss aufpassen, auch wegen der Schiffe und so weiter.
Ja, also jede dieser Stationen hat irgendwie seine speziellen Herausforderungen. Aber ja, es ist schon so, dass der Ärmelkanal auch relativ gut vorausberechnet ist. Also deswegen. Aber um Gottes Willen, jeder, der durch den Ärmelkanal schwimmt, es steigen immer noch jedes Jahr mehr Leute auf den Mount Everest, als durch den Ärmelkanal schwimmen. Weil man halt auch eben, das hatten wir ja vorhin, ganz traditionell Badehose oder als Frau einen Badeanzug, Badekappe und Schwimmbrille. Mehr ist nicht erlaubt, ganz traditionell nach Regel von 1875. Und dann ist wirklich, da bist nur du und das Meer in dem
Wir schauen
Fall
uns mal zusammen. Ein paar Bilder an. Wir müssen das ja auch mal bitte für Sie zu Hause im Bild auch haben. Das sind ja atemberaubende Geschichten, wo du da im Meer gewesen bist. Hier, das war, glaube ich, Japan gewesen. Da bist du nachts gestartet. Es war gefährlich, nachts zu starten wegen der Haie. Genau. Oder nee, es war gerade, warte mal, wie war es?
Ja, es ist gefährlich, es ist so oder so, ja, man schwimmt dort, man hat extrem viele Haie dort in der Tsugaru-Straße in Japan, genau, das ist so ein Streamer, ne? Nee, um Gottes Willen, nicht anzulocken, sondern damit die Haie einen von unten nicht sehen, das ist die Idee dabei, auf jeden Fall, das ist schon, man schwimmt dort halt, man startet nachts. Man muss aus eigener Kraft von einem Land zum anderen, deswegen, ihr habt mich gerade gesehen, da vom Boot aus springt man dann rein, schwimmt erstmal zum Land und da habe ich es dann geschafft. Da darf man dann wieder aufs Boot steigen, nach, ich glaube, ich weiß nicht, über 10 Stunden.
Das ist ja nur eine Etappe gewesen. Dann gab es Hawaii. Ich erinnere mich an letztes Mal. Hawaii, das sind auch mal locker, das waren 50 Kilometer so, genau, zwischen zwei Inseln, ja. 51, glaube ich. Da ist ja auch eine Zeit lang unterwegs. Und du hast mir damals erzählt, du schwimmst. Und man guckt ja beim Schwimmen mit einer Taucherbrille, guckt man ja nach unten. Da sieht man ja auch was. Also ich hätte da ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, was da so kommt. Und dann zack, plötzlich, wum, wum, war ein Schwertfisch unter dir.
Ja, das ist genau. Man hat dann meistens sieht man ja nichts, also gerade in der Nacht, also zum Glück, ja. Aber also ich hatte auch schon so einen Buckelwal mitten in der Nacht direkt unter mir und minutenlang war der da irgendwie am Start, weil diese Tiere sind natürlich auch neugierig. So viel los ist auch nicht irgendwie im offenen Ozean, ja, dass man da als und dann ein Mensch ist natürlich etwas vollkommen Unbekanntes für die Tiere und die sind dann entsprechend neugierig und weil auch nicht so viel zu tun ist, guckt man sich das an und weil man als Wal oder auch als Hai nicht so gut sieht in der Nacht, deswegen muss man auch nah ran. Also, muss man schon wissen, worauf man sich da einlässt. Also das ist dann, man ist da gut beraten, auch wirklich ruhig zu bleiben und jetzt nicht irgendwie auszuflippen und irgendwie in Panik zu geraten, wenn mal ein Hai vorbeikommt oder mal ein Wal oder wie in dem Fall der Schwertfisch.
Nö, würde ich ruhig bleiben, das ist ganz klar. Sie wahrscheinlich auch. Ne? Haben Sie übrigens eine Vorstellung davon, wie es ist, Unterwasser Sport zu machen? Christoph Hemker nimmt Sie mit zum Unterwasserhockey.
Anpfiff zum Liga-Playoff im Stadion Bad Hannover. Die deutsche Meisterschaft im Unterwasserhockey. 7 Teams am Start, 12 Spieler und Spielerinnen auf dem Feld im Becken. In den 50er Jahren entsteht diese Sportart in England. Hierzulande gibt es sie erst seit 1996.
Eigentlich sind wir ein Tauchverein und wir hatten einen, der das mal im Urlaub kennengelernt hat. Das heißt, der kam aus dem Urlaub zurück und meinte, das ist so geil, das müssen wir ausprobieren. Und dann haben wir uns tatsächlich Ausrüstung mal besorgt und haben das dann mal ausprobiert und sind seitdem dabei geblieben tatsächlich.
Der Puck aus Blei- und Kunststoffummantelung. Eine Metallrinne am Boden ist das Tor, da muss der Puck rein. Pro Team sind 6 Spieler im Wasser, 4 weitere dürfen im fliegenden Wechsel eingesetzt werden. Ein Spiel dauert 2x10 Minuten. Manch Spielzug endet jäh, weil einfach keine Luft mehr da ist.
Unterwasserhockey ist wichtig, dass man sieht, wo man sein könnte. Also wo muss ich hin, um meinem Team dienlich zu sein. Das ist gar nicht so wichtig, in erster Linie auch wirklich den Puck dann zu kriegen. Ich kann auch einfach nur im Weg stehen oder mich anbieten als Option. Es ist viel wichtiger, dass man dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dafür so ein bisschen das Gespür entwickelt. Das mit der Luft und mit dem Schnellsein, das entwickelt sich von alleine mit der Zeit. Gerade wenn man anfängt, dann denkt man immer, oh, so lange kann ich das gar nicht. 3 Trainings oder sowas, dann kann man bestimmt schon doppelt so lange Luft anhalten.
In diesem Jahr haben Hannover und Elmshorn nicht genügend Spieler, sodass sie sich zur Spielvereinigung zusammenschließen. Praktisch Team Norddeutschland.
Bei denen aufgefallen ist, die schwimmen relativ hoch. Du kannst immer das unterdurch. Stimmt. Immer. Ja. Wenn irgendwo wer im Weg ist, tauch unterdurch. Die sind da nie. Die gerade waren immer da.
Um den Titel deutscher Meister spielen sie allerdings nicht mehr mit, sagt Kapitän Christian Reukauf.
Wir spielen jetzt darum, ob wir Letzter oder nicht Letzter werden. Wir spielen jetzt gegen unseren direkten Konkurrenten und die beiden Spiele, die wir vorher gespielt haben, haben wir beide gewonnen.
Jana und Christian, eine Unterwasserhockey-Liebe. Das Pfeilchen nicht von ihr. Christian hat sich's am Vortag eingehandelt, im Getümmel unter Wasser. Eigentlich ist diese Sportart kontaktlos.
Es ist nicht wie bei Unterwasser-Rugby, dass man festgehalten werden darf oder so ganz aktiv überschwommen werden darf. Aber natürlich, wenn man eine Drehung macht, dann kann es schon mal sein, dass man die Flossen abbekommt. Ansonsten sollte jeder wie beim Basketball eigenständig schwimmen, seinen Puck selbst bewegen. Und der Puck darf nur vom Schläger berührt werden, nicht von der Hand, nicht vom Körper, nicht von der Flosse.
Drei Schiedsrichter unter Wasser, einer am Beckenrand und ein Protokollant. Und doch ist es schwierig, alle Regelwidrigkeiten zu ahnden.
Das Problem ist hauptsächlich, dass manchmal zu viele Körper über dem Puck sind und man nicht genau sehen kann, was da ist. Und man muss hier ein bisschen Abstand halten, damit die Leute schwimmen können. Also ich kann mich nicht an die Position setzen, wo der Spieler wäre. Und ja, weil es dreidimensional ist, was man ja bei anderen Sportarten nicht hat, ist man dann manchmal eingeschränkt in der Sichtbarkeit.
Bei der Spielvereinigung läuft es zunächst gut. Jana fängt so einige Angriffe ab.
Wenn man den Puck jagt, man schaltet komplett ab, man vergisst alles drumherum, sondern man sieht nur diesen Puck, die Gegner und die Rinne. Da vergisst man alle Alltagssorgen, alles, was einen sonst so beschäftigt, sondern ist völlig in einer anderen Welt.
Deutscher Meister wird am Ende Berlin. Die Norddeutsche Spielvereinigung aus Hannover und Elmshorn verliert ihr letztes Spiel. Doch den Spaß am Unterwasserhockey, den behalten sie, ganz sicher.
Ja, schön lange muss man da die Luft anhalten können. Auf dem offenen Meer muss man auch viel Atem haben, ne? So in den Wellen drin. Das ist
ja, kannst du manchmal, kommt da eine Welle über dich rüber und dann ist Schluss mit Atmen. Musst du auch irgendwie ruhig bleiben.
Also wie lange? Also 20, also
ich kann
30,
so 40. Zweieinhalb, drei Minuten meine Luft anhalten. Das trainiere ich auch regelmäßig, damit ich einfach nicht in Panik gerate. Wenn ich mal nicht atmen kann, dass es dann heißt, ach komm, ist nicht so schlimm.
Sag mal, wenn jetzt mal was passieren sollte, es kann ja durchaus mal passieren, offenes Meer, wie auch immer, oder ne? Habt ihr da eine Vereinbarung, wie das ist mit den Leuten auf dem Bein?
Und das ist ganz klar die Vereinbarung, dass dann keiner reinspringt und irgendwie sich selber auch noch in Gefahr bringt. Ja. Das ist einfach, das ist hart an der Sache, aber so ist das halt. Ja. Und dafür stehe ich auch voll ein und das ist klar eine Absprache mit dem Team.
Es passiert nichts. Ne? Übrigens, das möchte ich noch mal sagen, können wir ruhig mal erwähnen, 23. Mai bist du auf Sylt, Westerland, kommst du an,
genau.
Odyssee, Wattenmeer. Und da hast du mit deinem Team noch keine Übernachtungsmöglichkeit.
Ja,
es kann ja durchaus sein, dass jemand dann einfach an André
Wirth. Ist doch ganz genügsam, ja. Also vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit.
Whirlpool wäre vielleicht ganz, nein. So, pass auf, morgen eine große Stimme, ein faszinierender Mensch. Opernsängerin Evina Garancha kommt morgen zu uns und natürlich wird sie auch singen. Jetzt gibt es die Kolleginnen und Kollegen vom Regionalmagazin. Dafür wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie schwimmfähig. Tschüss.
Ciao. Vielen Dank.